Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Und das ist mir heute eine besondere Freude. Das ist mir heute deswegen eine besondere Freude, weil mit Simone Esanowski, Dr. Simone Esanowski, heute jemand hier ist, die ich kenne von meiner Arbeit. Ich arbeite ja in so einem christlichen Werk. Unter anderem haben wir auch Schulen und an diesen Schulen dürfen Simone und ich zusammenarbeiten. Simone ist Konrektorin des Gymnasiums und ich darf ja so die Schulsozialpädagogik ein bisschen machen. Und es ist so, ich weiß nicht, wie du so persönlich gestrickt bist. Stell dir mal vor, oder vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du mit jemandem zusammenarbeitest oder auch mit jemandem zusammenarbeitest, der viel Verantwortung hat und wo du das Gefühl hast, der ist dümmer als du? Schon mal das Gefühl gehabt? Oder der ist nicht so kompetent? Schon mal einen Chef gehabt, der nicht kompetent ist? So, das ist so, das kann so anstrengend sein, ne? Und das Schöne ist, dass das bei Simone überhaupt nicht so ist. Das Schöne ist, dass es tatsächlich so ist, dass ich das Vorrecht haben darf, mit richtig kompetenten Menschen, die aber nicht nur es fachlich drauf haben, sondern auch geistlich und menschlich. Und da darf ich sagen, da darf ich auch mit Riesen unterwegs sein. Und zu einem dieser Riesen gehört auch tatsächlich irgendwie Simone, die einfach einen ganz tollen Job ausfüllt, die schon relativ lange dabei ist bei uns an der Schule. So lange gibt's die Schule noch nicht, aber du bist jetzt 12 Jahre? Ne? 13 Jahre dabei. So, und ganz viel schon geprägt an Schule. Und der Erfolg unserer Schule liegt auch tatsächlich an solchen Menschen. Man kann immer ganz viel sagen, du kannst eine tolle Hütte hinstellen und du kannst irgendwie eine Finanzierung absichern. Aber wenn die Leute, die das ausfüllen, irgendwie nichts können, dann kommt keiner. Und gerade heutzutage Bildung ist einfach ein Ding, wo die Leute eine viel höhere Sensibilität haben als noch vor 20 Jahren. Und wenn du da nicht Qualität hättest, dann stimmen heutzutage die Leute stumpf mit den Füßen ab. Dafür gibt es auf dem Bildungssektor tatsächlich genügend andere Angebote. Und gerade in Corona-Zeiten dieses Jahr, wir konnten so gut wie eigentlich keine Werbung machen für unsere Schule. Und für eine Schule, die im ostwestfälischen Empfinden, die es seit 15 Jahren gibt, die ist eigentlich erst gestern angefangen. Und wenn du da keine Werbung machst, war schon so manchmal die Überlegung, na, wie wird's so sein? Und wir haben die Schule voll. Wir haben Schüler, die gerne zu uns kommen wollten, wegschicken müssen. Wir haben die Bude voll, so. Und das liegt einfach auch daran, dass wir mit ganz tollen, kompetenten Leuten arbeiten dürfen. Und zu denen gehört Simone, die dabei darüber hinaus heute auch mit ihrem lieben Mann Andreas da ist, der neben ihr sitzt. Und sie auch in der FEG Bad Eilsen halt auch verantwortlich irgendwie tätig ist. Und darum, lange Rede, kurzer Applaus einmal für Simone. Wenn ich dich bitten dürfte, da Corona-neutral zu sitzen, dann sitze ich hier. Wir haben im Vorfeld haben wir uns auf so Fragen geeinigt. Ich schicke immer so gerne im Vorfeld Fragen hin und dann können sich die Leute ein bisschen darauf einstellen. Und wenn wir dann hier vorne sitzen, mache ich andere Fragen. Ja, siehst toll aus wie immer. Okay, ich hatte dir 3 Fragen geschickt und so diese Fragen sollen dazu helfen, dass die Leute dich noch mal ein bisschen mehr so kennenlernen und mal so wissen, Mensch, wie tickt da denn der Mensch, der jetzt hier uns gerade heute was von Jesus irgendwie erzählt. Frage Nummer 1: Wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen und warum?
In der Brüdergemeinde hat es angefangen. Mein Vater kommt aus der Brüdergemeinde, Versammlung. Und meine Mutter kommt aus einem atheistischen Elternhaus. Und das Einzige, was mein Vater wirklich da gemacht hat, er selber ist dort nicht hingegangen, ich bin in die Sonntagsschule gegangen. Und ich musste. Das war manchmal furchtbar. Mit 14 wird man entlassen und da habe ich mich auf dem Weg dahin bekehrt. Das weiß ich so im Nachhinein. Ich habe keinen konkreten Tag, ich habe mich bekehrt. Und dann vor ungefähr 25 Jahren, 1997 war das, hatte ich so nach äußerlichen Bedingungen, war alles gut, sehr gut, alles top. Und ich habe ganz tief drin eine Einsamkeit gespürt. Ich habe mich total einsam gefühlt und keiner konnte mir helfen. Und dann bin ich letztendlich zu meinen Wurzeln zurückgegangen, habe zu Gott nochmal neu diesen Schritt gewagt und habe ganz, ja, erstmalig, ich denke, den Bekehrungsschritt habe ich als Kind gemacht, aber dann angefangen, eine Beziehung mit ihm zu legen, zu merken, was heißt, ich bin geliebt, was heißt Vergebung, was heißt Gnade, Barmherzigkeit, war alles neu. Und ja, seitdem bin ich mit ihm unterwegs und lerne. Und warum? Ich verstehe manchmal Christen nicht, wenn sie sagen, ja, als Christ, na ja, ist manchmal ganz schön schwer als Christ und dann muss man sein Gewissen spricht. Und aber ich habe das ewige Leben und das verstehe ich nicht. Ich möchte keinen Tag ohne ihn leben. Also er ist derjenige, der mich hält, der mich trägt, der mich in letzter Konsequenz versteht und der einen guten Plan für mich hat. Der hat diesen Tag vorbereitet, ich kann so viel machen, wie ich will, es liegt an ihm und ich vertraue ihm. Und ich weiß einfach, ich bin sein Besten. Er sorgt für mich, er ist mein Versorger, er sorgt für meine Gerechtigkeit. Manchmal geht's auch beruflich drunter und drüber, sag ich mal, wenn man so in einer Männerdomäne unterwegs ist, wenn ich das mal sagen darf. Das ist manchmal gut zu wissen, dass der Herr für meine Gerechtigkeit sorgt und das tut er auch. Und das ist einfach, das entlastet, befreit und das ist einfach schön.
Das ist ja schön, dass es mit unserem Männerklüngel dir da so gut geht, prima. Zweite Frage. Mit welchem historischen Menschen außerhalb einer biblisch genannten Person, weil das Christen immer dann erzählen, dann kommen irgendwelche Christen aus, Menschen unserer Bibel, weil sie besonders fromm dastehen wollen, einen guten Eindruck machen wollen. Also, mit welchem historischen Menschen der Geschichte würdest du gerne mal einen schönen Tag verbringen wollen?
Da habe ich echt lange überlegt. Ich habe das ja vorher gewusst. Also es hört sich jetzt auch fromm an, aber ich habe wirklich an Dietrich Bonhoeffer nach langem Überlegen gedacht. Ich hätte auch Marie Curie und so weiter mal überlegt gehabt oder Katharina von Bora, hat mich auch mal interessiert, wie es mit Luther ausgehalten hat. Aber ich dachte so an Bonhoeffer und zwar in der letzten Zeit im Gefängnis. Da hat er wirklich schöne Texte geschrieben. So, wenn er in dem Moment, wo er wirklich gewusst hat, ich komme hier nicht mehr raus, ich bin in Händen, die mit mir irgendwas machen, ich bin einer Willkür ausgesetzt, wie er dann mit seinem Herrn noch gesprochen hätte. Es wäre in dem Sinne kein schöner Tag gewesen. Aber das
wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, was du mit einem schönen Tag so verstehst.
Genau, das, weil ich das oft erlebe, Menschen, ich muss einfach sagen, ich habe Menschen begleitet, die gestorben sind, die deutlich jünger sind als ich und wo ich gemerkt habe, was für einen Trost Gott ihnen geschenkt hat und das macht mich neugierig, da scheint noch mehr zu sein, was wir an ihm lernen können und wie hat er das ausgehalten damals, da hätte ich ihn gerne mal gefragt.
Dritte Frage, weniger inhaltsschwanger, mehr so interessensmäßig. Was war dein größter, schönster Lustkauf? Wofür hast du mal richtig Geld nur für dich ausgegeben?
Mir fiel nichts ein. Oh. Mir fiel echt nichts ein. Und da habe ich meinen Mann gefragt. Das war ein Fehler. Der hat mir mehrere. Also, und das stimmt. Ich habe mir einfach mal irgendwann völlig gesagt, unser Schlafzimmer ist gut eingerichtet. Ich habe gesagt, ich will jetzt einen eigenen Schrank haben, richtig schön, modern. Jetzt stelle ich mein Arbeitszimmer und der muss alle ein Pipapo haben. Mein Mann hat ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Jetzt habe ich so einen super Schrank. Ist einfach toll. Das war so ein Lustkauf. Das zweite, unser Auto. Oh, das haben wir ja nun beide zusammen. Und ich habe noch einen Wunsch für nächsten Sommer. Das wird nochmal ein Lustkauf. Da weiß man mal noch nicht, wie ernst ich meine. Ich möchte gerne ein Schwimmbad im Garten haben, so richtig. Kommt noch.
Super.
Vielleicht noch ein Jahr später, aber kommt.
Wunderbar. Wir kommen fragenmäßig auf die Zielgerade, okay. Obwohl jetzt noch 10 Fragen kommen, aber mit der Bitte um jeweils die Antwort mit einem Wort.
Lehrer schwierig, das weißt du, ne?
Ja, ich könnte das auch geschlechtlich jetzt noch untermalen, aber dann würde ich jetzt ganz schlecht dastehen als Sexist oder so. Ich habe 10 Fragen nach Bernard Pivot, das ist so ein Franzose, Kulturkritiker und so ein Reich Ranitzky in Französisch. Und der hat, um seine Leute vorzustellen, dann so 10 Fragen zusammengestellt, das habe ich jetzt einfach mal stumpf übernommen. Bitte Antwort einen Satz oder ein Wort. Mhm. Nummer 1, was ist dein Lieblingswort?
Moin.
Was ist dein Hasswort?
Zwangsbeatmen.
Wow. Was motiviert dich?
Etwas gestalten zu können, etwas machen zu können.
Was motiviert? Etwas
vorwärts zu bringen. Das motiviert mich, wenn ich das kann.
Gut. Was motiviert dich überhaupt nicht?
Arroganten, Langeweile, Besserwisser. Du musst akzeptieren, die Antwort. Die motivieren
mich. Das Du galt mir, okay. Welches Geräusch liebst du?
Wellen, wenn die brechen am Strand. Das liebe ich sehr.
Welches Geräusch hast du?
Lärm. Irgendwie laute Kaffeemaschine, irgendwie so.
Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Donnerschlag nochmal, sage ich den Schülern, weil ich ja nicht was anderes sagen will. Donnerschlag nochmal. Ja.
Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne nachgehen?
Floristin wäre ich gern geworden.
Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen?
Irgendwas mit Bank, Bankkaufmann oder irgendwie sowas. Zahlen.
Okay. Letzte Frage. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst?
Oh, ich würde gern hören, schön, dass du da bist.
Simone, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf deine Predigt.
Dankeschön. Ich habe euch mitgebracht, Gemeinde mit Gottes Augen sehen, Leib Christi. Wie sieht Gott unsere Gemeinde? Und damit meine ich wirklich die Gemeinde hier vor Ort, also eure Gemeinde hier, FEG Bünde, und ich für mich, FEG Bad Alsen. Also ihr könnt gern größer denken, Weltgemeinde und so weiter, aber ich konzentriere mich auf die Ortsgemeinde. Wie sieht Gott unsere Gemeinde hier? Und ich habe 3 Stühle mitgebracht und 3 Bibelstellen. Und es wird teilweise ein bisschen persönlich, weil ich offen sein will. Alles, was ich sage, kommt ja aus dem, was mich geprägt hat an Erfahrungen, was ich erlebt habe. Und dennoch merke ich, in Gemeinden kann manches ähnlich sein, weil wir halt als Menschen unterwegs sind. Und dann ist es einem manchmal nicht so fremd, was man hört, auch wenn ich jetzt vielleicht von mir und meinen Erfahrungen in der FEG Bad Alsen berichte. Und ich will wirklich 2 Blickrichtungen zulassen. Einmal die, wie wir, also dass wir uns wirklich mal trauen zu schauen. Ich traue mich das, ist nicht sehr schmeichelhaft, wie ich Gemeinde sehe. Und dann der 2. Blick, wie Gott die Gemeinde sieht. Und ich glaube, ihr habt eine Ahnung davon, dass das unterschiedlich sein wird. Und ich würde zum Beginn gerne beten. Herr, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für diese Gemeinde, auch die Möglichkeit, sich hier zu treffen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bitte dich, dass du Herzen öffnest, dass wir alles ablegen, was uns vielleicht sonst beschäftigt oder irritiert oder abhält, auf dich zu hören. Und genauso bitte ich dich, Herr, dass du wirklich es möglich machst, dass ich das sage, was du willst. Amen. Ich beginne mal mit dem Blick, wie wir unsere Gemeinde sehen. Also als wir damals in die Gemeinde kamen, 2007. Da trafen wir auf ganz, ganz viel nette Leute. Also aber jetzt nicht abwertend nett, sondern wirklich nette Leute. Wer von euch ist denn noch nicht so lange hier in der Gemeinde, dass er sich vielleicht an seine Anfänge hier noch erinnern kann? Okay, ein paar. Also vielleicht euer erster Eindruck war vielleicht auch, die sind nett. Und auch wenn ich mit denen rede, die sind wirklich nett. Also das ist in dem Sinne so nett, dass man sagt, ich komme nächsten Sonntag wieder oder in 2 Wochen. Nette Menschen getroffen. Und dann mit der Zeit, wenn man sich mehr kennenlernt, merkt man, dass da einige dabei sind, die verstehen einen gut und man selber versteht sie gut. Und man fängt an, sich zu treffen, sich auszutauschen. Man erzählt sich Dinge, wo man das Gefühl hat, der andere versteht einen und die werden vielleicht auch zu Freunden. Dann trifft man auf andere in der Gemeinde, wo man sagt, ja, die sind nett, da kann man sich auch so unterhalten, aber irgendwie passt es nicht ganz so. Oder ja, es gibt so welche, wo wir sagen, ach, die würden wir schon immer mal einladen, aber es gelingt irgendwie nicht. Man findet vielleicht nicht ganz so den Zugang, aber man sagt, das sind liebenswerte Menschen. Und dann trifft man aber in der Gemeinde auch auf Menschen, wo man denkt, warum sieht der jetzt so aus? Oder Mundgeruch ist manchmal hinderlich. Oder Mensch, eine Waschmaschine haben wir doch alle. Oder warum können wir nicht einfach mal zusammenarbeiten? Warum muss da erst diskutiert werden? Und was hat man jetzt wieder alles falsch gemacht? Und die Menschen sind einfach nervig. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich Menschen nicht nur so sehe, sondern dass ich manchmal auch so bin. Es gibt Tage, da bin ich dermaßen gut drauf, da kann ich plaudern und lachen und also einen Spaß mit den Menschen um mich herum haben, dass ich richtig sympathisch bin. Es gibt aber auch Tage, da bin ich unterwegs und da merke ich so, also dass jetzt mir das auch noch anhören oder muss der jetzt so viel, so laut reden oder eigentlich wollte ich jetzt woanders hin, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich heute hier bin, aber ich bin halt mal so da. Und es gibt Tage, da bin ich richtig nervig. Also nicht nur wie wir andere sehen, sondern wir selber sind es auch. Da bin ich richtig nervig, da stelle ich komische Fragen, da nervt es mich selber auch oder ich komme damit nicht klar, warum derjenige das so oder jenes macht und mir fehlt in dem Moment einfach auch die Geduld oder die Ruhe dafür und dann bin ich nervig. Also es ist beides, einmal so, wie ich Menschen einteile und das andere, wie ich selber auch bin. Und dann mit der Zeit, je länger ich in der Gemeinde bin und ich komme und ich freue mich da zu sein und ich höre auf Gott und ich arbeite mit und ich bin mit den Menschen unterwegs und dann komme ich irgendwann dazu, da so für mich eine Einteilung zu machen, dass ich sage, Mensch, diese Menschen, die sind mir einfach sehr wichtig. Ja, mit denen bin ich zusammen. Das ist manchmal auch der Grund, warum ich hingehe oder mit denen zusammen könnte ich ein Projekt in der Gemeinde machen und das ist richtig schön. Und die Menschen, die ich ab und zu mal so begegne und wo ich denke, auch das könnte man, aber das klappt nicht richtig, die sind dann eben für mich etwas wichtig. Und dann die Menschen, die ich einfach als belastend empfinde, wo ich auch mal ganz bewusst einen Bogen drumherum mache, weil ich sage, jetzt heute mal nicht, ja, die sind dann für mich einfach dann eben auch kaum wichtig. Das ist mein Blick auf Gemeinde. Wie sieht jetzt Gott unsere Gemeinde? Sieht Gott das auch so? Teilt er auch so ein? Mit denen baue ich Gemeinde, die dürfen dabei sein und die schleppen wir irgendwie mit? Ja, so wie wir das vielleicht manchmal empfinden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Offenheit. Manchmal ist es so, ist nicht schmeichelhaft. Wir wissen, dass Gott das nicht macht. Wir ahnen es und eigentlich wissen wir es. Gott macht das so nicht. Und trotzdem in unserem Verhalten ist das auch nicht immer zu erkennen, dass wir wissen, dass Gott anders vorgeht. Und es ist eben die Frage, was sagt Gott dazu? Also ich habe euch versprochen, drei Bibelstellen. Die erste Bibelstelle ist Jakobus 2. Ich lese mal vor den Text aus Jakobus 2. Wenn wir so mit diesem Blick durch unsere Gemeinde gehen. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn. Ist das so? Dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Es geht in dem Zusammenhang um einen vornehm gekleideten Herrn, der kommt in den Gottesdienst, er hat einen goldenen Ring an und man bietet ihm den besten Platz an, freut sich, dass er da ist und dann kommt ein etwas vernachlässigt gekleideter und der darf dann in der Ecke stehen. Also stehen ist bei uns jetzt nicht so drin, aber ich glaube, wir erkennen auch manchmal Unterschiede in dem Verhalten, wie wir umgehen. Und damit das nochmal so klar wird, hier geht es also nicht darum, in diesem Text zu überlegen, naja, okay, diese liebenswerten Menschen, ich muss noch vielleicht ein bisschen anderen Blick haben, dann schiebe ich die auch alle zu sympathischen und mit den Nervigen, da muss ich mich auch nochmal auseinandersetzen und dann können die vielleicht auch ein bisschen liebenswert werden und wenn ich nicht genau hingucke, dann sind die auch so ein bisschen sympathisch eigentlich auch. So ist es nicht gemeint. Meine Einstellung ist absolut subjektiv. Sie ist eitel und sie ist egoistisch. Und es ist nicht nur das, sondern das zeigt dann Vers 9, doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür nehmt, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr Sünde. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, dann begeht ihr Sünde. Also Auf einmal geht es nicht darum, irgendwie meine Sympathien. Es geht ja nicht um meinen Freundeskreis. Es geht nicht um meine Clique. Es geht um meine Gemeinde. Ja, ich rede nicht von einem Sportverein. Ich rede von der Gemeinde, jeder Einzelne, der hier ist. Ihr denkt vielleicht, es ist eure Entscheidung, dass hier ist. Ich bin überzeugt davon, dass Gott euch hier als Ortsgemeinde zusammengestellt hat. Genau. So auch wie es die Ortsgemeinde FEG Bad Eilsen zusammengestellt hat. Und für Gott ist es Sünde. Und Sünde ist Trennung von Gott. In dem Moment, wo ich anfange, Menschen so einzuteilen, ist es letztendlich nichts anderes als Trennung von Gott. Und so merken wir unser Denken und unser Verhalten, so wie wir das machen, wie das zutiefst menschlich ist. Und da werden wir auch immer wieder drin zurückfallen. Das wird uns immer wieder passieren. Das ist mir ja auch frisch und vertraut, dass ich das so sage. Aber es ist trotzdem absolut falsch. Wir sind auf dem Holzweg. Wir sind zur Freiheit berufen. Und was machen wir? Wir teilen uns gegenseitig in Schubladen ein. Was treibt uns an? Was treibt uns dazu? Wie sind wir letztendlich gestrickt? Und da habe ich die zweite Bibelstelle mitgebracht, und das ist Galater 5. Und die ist sehr klar und die ist nicht so schmeichelhaft. Galater 5. 19 bis 21, oder ich habe erstmal 13 und dann 19 bis 21. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um eure Wünsche oder die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wenn ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Soweit Gottes Wort in Galater 5. Wenn wir uns nicht verändern lassen, dann werden solche Dinge uns beherrschen. Das ist unsere eigene Natur. Und das wissen wir als Christen. Ich will die Begriffe einfach nochmal angehen. Ich hatte so eine Waage vorbereitet, die dann in die, hoffe ich, günstige Variante kippt. Ich sag mal, sexuelle Unmoral, kann ich jetzt nichts zu sagen. Schamlosigkeit. Ich glaube, das ist eher so, dass bei den einen oder anderen vielleicht irgendwas aufklickt, weil ihr selber am besten wisst, wo die eigene Natur sich breit macht. Ausschweifung. Ich glaube, beim Thema Götzendienst, da sind wir, glaube ich, alle mit dabei. Wo hängen wir unser Herz dran? Okkulte Praktiken, Feindseligkeiten. Vielleicht sagt du bis hier, nö, das ist nichts bei mir. Aber dann kommt das Thema Streit. Das haben wir alle schon gemacht. Wir streiten miteinander. Und manchmal geht es uns gar nicht so sehr darum, um die Sache, sondern einfach nur um Recht zu haben. Eifersucht, dieses ständige Vergleichen, dieses dem anderen nicht gönnen. Wutausbrüche, Rechthaberei. Zerwürfnisse, die dadurch entstehen können, und Spaltungen werden in dem Zusammenhang genannt. Neid wieder, auch wieder. Ich neide das, kann ich dem anderen eigentlich, freue ich mich mit dem anderen mit, gelingt mir das? Und dann Trunkenheit, Fressgier, haben sie auch noch mitgenannt. In Galater 5. Soll das jetzt alles sein? Nein, das soll nicht alles sein. Was Gott uns schenkt, dadurch, dass wir seine Kinder sind, ist die Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen ab Vers 22, für die ich sie einige haben ihr Handy rausgeholt, genau, vielleicht könnt ihr mitlesen, die ab Vers 22, Galater 5. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, habt ihr gehört? Nicht wir, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur. mit seinen eigenen, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, so steht es da weiter. Ab Vers 25, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und wir merken, wir kommen hiermit nicht weiter. Es ist zutiefst männlich, aber das kann es nicht sein, dass wir begreifen, dass das ein Kind Gottes ist, der vor mir steht. Und dass es weniger darum geht, ob ich den sympathisch finde, ob der mich versteht und auch mir in allem Recht gibt, weil er mich so toll findet, sondern er ist Kind Gottes. Und auch diese Menschen, wo ich vielleicht Kontakt habe, aber nicht so richtig vielleicht warm werde oder die Gelegenheit nicht finde oder auch vielleicht auch nicht suche, auch sie sind Kind Gottes. Und die Menschen, die mich vielleicht besonders herausfordern, auch sie sind Kind Gottes, sie sind von Gott geliebt. Das ist das Bild, was Gott hat, was er uns schenkt, was er für uns vorbereitet hat. Hier für euch in eurer Ortsgemeinde und wir in unserer Gemeinde. Wenn wir uns vom Geist Gottes bewegen lassen, haben wir auf einmal einen ganz anderen Blick. Da wird mehr und mehr diese Waagschale kippen. Wenn wir es schaffen, dass das uns bestimmt, dass wir uns davon leiten, bestimmen lassen. Und was bedeutet das? Und das wäre meine letzte, dritte Bibelstelle. Jakobus 2, Galater 5 und jetzt Epheser 4. Auch genau, mach doch mal einmal die Waage nochmal. Da seht ihr nochmal das Gegenübergestellte. Und dann können wir nochmal einmal hier, sehr schön, nochmal, dass wir diese Punkte nochmal anschauen. Frucht ist, Liebe, ja? So Liebe miteinander haben, dass wir, ja, den anderen sehen, wie letztendlich Gott ihn sieht. Gehen wir mal ganz zurück. Die Punkte hier, ne? Freude. Freude miteinander. Ich manchmal so einen tiefen Freude empfinde, einfach nur durch die Tatsache, Kind Gottes zu sein. Frieden. So ein tiefer Frieden, den nur Gott uns schenkt. Geduld. Nun denn, da arbeiten wir noch ein bisschen. Freundlichkeit. Güte. Den anderen stehen lassen, so wie er ist, wirklich gütig sein oder auch treu sein. Treu einer Gemeinde sein. Auch wenn eine Situation ist, vielleicht ein Moment ist, wo wir sagen, das gefällt mir so nicht. Ich höre immer wieder, solange wir hier Maske tragen, komme ich nicht zum Gottesdienst. Das ist erstmal keine Treue. Ja, es sind äußere Bedingungen. Aber stehe ich zu dieser Gemeinde in der Situation? Ist das meine Gemeinde? Treue. Rücksichtsnahme füreinander. Ja, wir sind unterschiedlich. Ja, wir brauchen manchmal die Rücksicht und die Selbstbeherrschung. Die brauchen wir allesamt. Und wichtig ist, nicht durch uns heraus, sondern Gottes Geist, der in uns wohnt. Und ich komme zu der letzten, dritten Stelle. Genau, Epheser 4, sehr schön, das könnt ihr mitlesen. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und dann denke ich mir so, ja, wir sind Kind Gottes. Wir wissen darum, dass wir zusammengehören. Gott hat uns zusammengestellt. Wir sind von Gott geliebt. Aber dann können wir uns ja auch hier schön gemütlich machen. Ihr habt einen wunderschönen Bauernhof. Ihr könnt hier jeden Sonntag eine richtig schöne Party feiern. Aber Gott möchte mehr. Gott möchte letztendlich, dass wir mit dem Wissen, dass wir Kind Gottes sind, vielleicht auch bereit sind zu einer Korrektur. Was machen denn gute Freunde, wirklich gute Freunde? Die sagen auch mal, wenn wir auf dem Holzweg sind, wenn wir uns verrennen. Es fällt uns sehr schwer, das zu sagen, weil wir gerade die Menschen lieben und mögen, aber das macht Freunde aus. Und gerade sie dürfen Korrektur üben. Es ist schwierig, einen Menschen, den ich prinzipiell nervig finde, zu korrigieren. Da kommen wir nicht vorwärts. Und den Menschen, den ich eigentlich noch nicht richtig kennengelernt habe, den sollte ich besser auch nicht korrigieren. Aber den Menschen, den ich kenne und liebe und schätze und merke, da laufen ein paar Dinge falsch, da ist der Moment für Korrektur. Und das ist wichtig in einer Gemeinde. Und das Nächste, was ist dort? Vielleicht ist das mal Zeit für Begegnung. Sich aufeinander einzulassen, vielleicht schaffen wir es nie, dass wir sie zum Grillen einladen. Wir haben so ein paar, 4, 5 Ehepaare, wo immer sagen, die wollen wir zum Grillen einladen, seit 2 Jahren. Na gut, jetzt ein Jahr, ne? Corona, hat man eine Ausrede, aber ich weiß auch nicht, ob wir es dann geschafft hätten. Aber in der Zeit nach dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst, gibt so viel Zeit, wo wir wirklich offen füreinander sein können, wo wir Begegnungen zulassen. Und das Dritte, mit den Menschen, wo wir uns vielleicht immer wieder ein bisschen schwer tun, ist auch mal die Frage, was es an Verletzungen gibt. Ja, vielleicht bin ich auch nervig, weil ich verletzt worden bin. Oder jemand, den ich als nervig empfinde, wo ich mich aber auch vielleicht mal fragen kann, dass ich mich falsch verhalten habe, weil ich in der Situation überfordert war. Und wenn sowas gestehen kann, dann werden wir langsam, langsam immer mehr zu einer Gemeinde, wie Gott uns wünscht. Ja, also er macht den ersten Schritt, er bereitet uns vor. Wir sind seine Kinder durch seine Berufung, nicht durch unsere Leistung. Aber dann, was ist dann in diesem Team, in dieser Gemeinde möglich? Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Christus selbst. Und das nächste ist, wenn wir wirklich Korrektur zulassen, und das ist bitter und das fällt schwer. Und ich hatte letztens mal eine Situation, dass jemand mir was sagt. Ich habe einen ganzen Tag gedanklich mir überlegt, wie ich demjenigen richtig die Meinung sage. Und das geht ja überhaupt nicht und unmöglich. Und abends endlich war ich so weit zu sagen, der hat recht. Es hat einen ganzen Tag gedauert. Ich war nur beschäftigt in meinem Gedankenmuster. Er hat recht. Also, aber wenn uns das gelingt, dann entsteht eine Reife. Ja, das geht immer auch über Leid, dass in uns was passiert, dass wir mehr zu Gott hinwachsen, was auch immer gerade zu tun ist, vielleicht im Umgang miteinander, ist ganz unterschiedlich. Oder hier an den Stellen, wo Begegnung beginnt, wo Wachstum stattfinden kann. Wachstum an Glauben, an Vertrauen, weil wir voneinander uns gegenseitig mal erzählt haben, wie es ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und das Dritte ist letztendlich, was daraus entstehen kann. Was ist das? Ja, genau. Einheit. Einheit. Als Gemeinde sind wir eine Einheit. Wir sind sehr individuell unterwegs. Ich bin mit meinem Herrn, ich und mein Herr, und dann schauen wir, was, wie ich Salz und Licht sein kann. Aber Jesus sieht das ganz anders. Ja? Seine Gemeinde ist gemeint an vielen Bibelstellen, wo wir uns hinsetzen. Und wir können ganz tolle Sachen machen. Wenn wir keine Einheit haben, wird das nicht gelingen. Übrigens, ich hatte vorher überlegt gehabt, ob ich diese Predigt halte. Ich hatte eigentlich eine andere vorgehabt und irgendwie bin ich dann auf die gekommen. Ist ein bisschen Wagnis, wenn man etwas für seine eigene Gemeinde macht und dann woanders hingeht. Aber dann habe ich so viel über Einheit gelesen und gehört und dann hat mir auch noch eine Freundin irgendwie aus einer ganz anderen Bibelzeit mit ein Bild mit drei Stühlen geschickt, habe ich so, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Zum Beispiel habe ich da im Aufatmen geguckt, auf einmal ein Dossier, geht es um Einheit. Da dachte ich, ach, sehr interessant jetzt hier, ne? Okay, also scheint ein Thema zu sein. Und dann noch hier das Eins, weiß nicht, wer das Magazin der Evangelischen Allianz kennt. Einheit, nur mal so ein Satz. Einheit unter Christen ist die Voraussetzung für ein Durchdringen der Gesellschaft mit dem Evangelium. Ja, das ist eine Ortsgemeinde, die sich in ihrer Einheit findet und die das akzeptiert, dass sie so zusammengesetzt ist, wie sie zusammengesetzt ist, weil Gott sie so zusammengestellt hat. Und die zu einer Einheit wächst und dabei alle gewinnen, alle. Keiner verliert, wenn wir eine Einheit werden. Es ist auch nicht so gemeint, dass Einzelne vorne wegmarschieren und die anderen marschieren hinterher. Das ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich, dass wir gemeinsam etwas erreichen. Und hier ist jeder gefordert, seinen Beitrag zu bringen. Also es ist nicht richtig, jetzt zum anderen zu sagen, also du bist jetzt nicht so sehr hilfreich auf dem Weg zur Einheit, ja, sondern dass ich mich selber frage, wo ist mein Platz auf dem Weg zur Einheit? Ich bin bereit zur Korrektur, dass eine Reife entsteht. Ich bin bereit, mich auf andere Menschen einzulassen, die ich vielleicht nicht direkt in meinem Freundeskreis hätte. Und ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten zur Einheit. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Ich habe extra kursiv gesetzt. entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Also da steht nichts davon, dass hier Aufgaben vergeben werden. Jeder leistet seinen eigenen Beitrag. Was ist mein Beitrag? Das kann uns allein nur Gott sagen. Und dafür vertragen wir die Verantwortung. Ich will mal so eine kleine Situation erzählen, die bei uns immer eine Belastung ist. Also wir haben uns irgendwann mal, also vor meiner Zeit, sich entschieden, wir investieren nicht unser Geld in eine Putzhilfe, eine Reinigungskraft, sondern machen das selber. Hört sich ja sehr gut an, man identifiziert sich mit der Gemeinde, man kennt jeden Winkel und so, alles ganz toll. Aber immer wenn der Samstag kam und wir waren dran, passt es nicht. Ja, es war also einfach nur nervig, ja. Also irgendwie, wer putzt schon gern? Also es soll welche geben, ja, aber ich. Also es hat nie gepasst, ne? So. Und dann ist die Frage, wer putzt denn? So. Und dann haben wir immer gesagt, die Älteren nicht und die Schwangeren. Alle anderen können. Auch mit Kindern, da kann man der Papa, die Mama, das kriegen wir irgendwie hin. Also jeder. So. Wollt ihr das so? Dann machen wir das. So, und dann ging es los um die Einheit. Was für Fragen es gab und warum ich nicht kann und jener nicht kam und das System zusammenbrach und wir wieder neu vor der Frage standen, wollen wir oder nicht? Wieder eine Mitgliederversammlung. Wollt ihr es oder nicht? Okay. Und dann hat man ein Team aufgestellt und das klappte und endlich hatte jeder das Gefühl, wir waren auch nur noch alle 10 Wochen dran, nicht mehr alle 6 Wochen und das war wirklich eine reichliche Stunde, locker zu packen. Hat immer noch nicht gepasst, aber irgendwann hat es einfach gemacht. Gut, dann kam Corona. Aber auch da muss man damit rechnen, dass da immer noch ein paar sind, die durch das Raster durchfallen. Das ist einfach so. Und manchmal verstehen wir das auch nicht. Wir verstehen manchmal nicht, dass vielleicht will jeder Predigen moderieren oder weiß ich nicht was und auch putzen vielleicht nicht so gern so. Ne? So vielleicht bei uns so ein bisschen die Einteilung. Und dann muss man das auch akzeptieren, wenn, denke ich, wenn jemand das nicht macht. Weil es ist immer die Frage desjenigen, was für einen Beitrag leiste ich für die Einheit? Und es gibt sicherlich vielleicht bei euch auch ein, zwei, wo ihr habt noch nie bei der Arbeit gesehen. Ja, das kann sein. Aber das ist nicht unser Job, diejenigen zu bewerten und zu beurteilen. Sie müssen selber mit ihrem Herrn klären, was ist ihr Beitrag für Einheit. Und vielleicht können sie in der Zeit auch wirklich nicht. Das kann ja sein, das wissen wir doch nicht. Oder wir meinen es zu wissen. Also, dass wir bei uns selber anfangen, nicht bei den anderen. Und manchmal ist es schwer. Aber es ist doch auch sicher, dass Gott uns darauf vorbereitet hat. Hat uns doch nicht zusammengestellt und gesagt, nee, mit der Situation und mit den Schwierigkeiten hatte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist doch, wissen wir doch. Er weiß Bescheid. Deswegen sind wir letztendlich, ich möchte euch meine nächste Karte bringen, letztendlich Brüder und Schwestern. Denn ich möchte, dass ihr ein bisschen fröhlich guckt und nicht denkt, oh, Hilfe, was habe ich falsch gemacht? Und alles so. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Und dann ist es auch egal, ob es Bünde oder FEG, ob es FEG oder Baptistengemeinde ist oder Bünde oder Bad Eisen. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn, in ihm verbunden. Lass uns das sein. Gemeinsam sind wir eine Einheit. Und gemeinsam sind wir ihm ähnlich. Mehr und mehr. Und das sollten wir uns selber auch zusprechen. Ich bin hier, ich gehöre hier dazu, ich bin ein Teil dieser Einheit, ich bin Bruder und Schwester im Herrn und das sollen wir uns auch gegenseitig zusprechen. Wenn wir einmal zusammenfassen, ich habe so kleine, so groß wie Kreditkarten, so kleine Handouts vorbereitet, die liegen draußen auf dem Tisch, könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn ihr rausgeht. Da ist nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Die drei Bibelstellen und die Gedanken dazu. Gemeinde mit Gottes Augen sehen. Leib Christi. Wir entscheiden nach Rang und Ansehen. Das ist Sünde. Es ist die Frage, wirkt die eigene Natur oder die Frucht des Geistes? Und die Gemeinde, der Leib, das ist letztendlich was mit Einheit, mit Wachstum und Reife zu tun hat. Deswegen sage ich fast zum Abschluss, Leib Christi ist seine Gemeinde. Leib Christi ist seine Gemeinde. Und wir sind ein Teil dieses Leibes. Jeder einzelne von euch. Und wenn bisher jemand dachte, naja, es geht auch ohne mich, das kann vielleicht menschlich gesehen so sein, aber Gott sieht's nicht so. Und dann das Leben, es hängt gerade die Lampe davor. Wenn du einen weitergehst, genau, jetzt siehst du. Das Leben der Gläubigen in der Gemeinde ist in Wahrheit das Leben Jesu Christi in ihnen. Das Leben der Gläubigen in der Gemeinde ist in Wahrheit das Leben Jesu Christi in ihnen. Das heißt, in Christus sein heißt eigentlich in seiner Gemeinde sein. Es geht hier nicht um Individualisten. Es geht hier darum, zusammen zu sein. Und zum Abschluss das Letzte. Was können wir in dem Moment tun? Was können wir daraus mitnehmen? Immer wieder das Gebet für unsere Gemeinde, dass wir ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung sind. Und dann ist vielleicht an den einen oder anderen Stellen Vergebung notwendig, dass ein Aufbruch möglich ist, immer wieder neu. Ich habe gehört, ihr erarbeitet eine Vision oder habt sie erarbeitet, das als Einheit zusammen loszuziehen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Und dann, wenn wir eine Einheit sind, dann können wir auch unseren Tellerrand verlassen und uns überlegen, Gebet für Jesus Christi, Gemeinde weltweit, also verfolgte Christen mit im Blick nehmen, andere Christen mit im Blick nehmen. Ihr ladet ja aus anderen Gemeinden ein, also von daher habt ihr nicht nur eure Ortsgemeinde im Blick. Und dann eben das, was machen wir als Einheit? Als Einheit sind wir letztendlich berufen, Menschen zu Gott zu führen, die noch nicht zu seinem Reich gehören. Gebet für die Menschen, die Gott uns schickt. In diesem Sinne, zusammen, nicht jeder alleine, als Einheit. Das wünsche ich euch. Und das ist so ein bisschen eine logische Konsequenz auch, ne? Dass mal das eine klären muss, um das andere zu schaffen. Und in diesem Sinne, nehmt die Karte mit, dass ihr darüber vielleicht andere Gedanken noch haben könnt, dass es als Gebetserinnerung sein kann, daran weiterzuarbeiten, zu wachsen, sich weiterhin auf diesen Weg zu machen. In diesem Sinne, ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Ich danke dir, Herr, für deinen Gedanken der Gemeinde, dass du nicht jeden Christen alleine losschickst, sondern in Gemeinschaft. Und dass wir nicht stemmen müssen, dass du alles vorbereitest. Und dass du uns wirklich gebrauchen willst, jeden Einzelnen. Dass wir jeder einen wichtigen Platz haben in dieser Einheit und dass du uns zeigst, unseren Platz, unsere Aufgaben, unsere Berufung. Und gemeinsam hier in dieser Ortsgemeinde FEG Bünde und an jeder anderen Gemeinde weltweit sich auf den Weg zu machen, Menschen zu treffen, ihnen das zu erzählen, was uns wichtig geworden ist. So bitte ich dich für diese Gemeinde und jeden Einzelnen um deinen Segen, Herr. So segne jeden Einzelnen. Amen.
Simone, vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitnehmen und vielen Dank nochmal so für dieses Ding. Leib Christi ist eine Gemeinde, dass das tatsächlich jeder hier ist. Dass nicht so der Gedanke irgendwie blühen kann, oh, gewisse Dinge, das können nur die ganz Frommen oder die dafür irgendwie jetzt ein Mandat haben oder ein Amt haben. Nee, hier ist tatsächlich, damit das hier gelingt, ist tatsächlich jeder wichtig. Und auch das, was er sich mit dem, wie er sich einbringt und das, was er tut, das ist auch alles gleichwertig. Und das ist im letzten Grunde das, was wir als Gemeinde auch, das, was man vielleicht in so einer alten Sprache umfasst mit so einem Wort, das Zeugnis einer Gemeinde ist im letzten Grunde auch das. Es ist nicht das, was Leute sind, die nur vorne stehen und was erzählen oder die Musik machen oder irgendwie eine gewisse Öffentlichkeit für sich generieren können, sondern auch die, die man nicht so sieht. Und das ist das, warum es auch hier in der Gemeinde einfach auch schön klappt, weil das nämlich genau ineinander greift. Da bin ich sehr dankbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch eine ganz gesegnete Woche. Ganz viele schöne Erfahrungen, tolle Sachen, die ihr irgendwie erlebt. Ich wünsche euch schöne Überraschungen, die euch Gott irgendwie mitgibt und wünsche euch einfach jetzt noch einen schönen Sonntag. Ihr Lieben,